Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen. Gern möchte ich mit euch über den Segen nachdenken, den Segen Gottes. Segen Gottes ist für mich ein ganz zentrales Thema, schon lange und in der letzten Zeit ganz besonders. Denn wenn wir über den Segen Gottes reden, dann reden wir über Gottes Möglichkeiten und Zuwendungen, die aktuell für uns da sind, nicht in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Und wir reden gleichzeitig auch über unsere Bedürftigkeit, denn wir sind als Menschen segensbedürftig. Und wir brauchen Gottes Segen. Der zentralste, es gibt viele Texte zum Segen, der zentralste biblische Text ist der sogenannte aaronitische Segen. Ich sage gleich, warum der so heißt, weil die Aaron und seine Familie im Alten Testament beauftragt war, diesen Segen auf die Israeliten zu legen. Und damit sehen wir schon, also wenn man einen Segen legen kann, dann ist das nicht nur irgendwas Dahingesagtes, sondern das ist was Substanzielles, Wirkmächtiges. Das wird also gelegt von der Priesterschaft auf die Israeliten und damit entfaltet Gott seine Wirksamkeit unter den Israeliten. Ich sage gleich dazu, die hermeneutische Übertragung auf heute, neutestamentlich sind priesterliche Aufgaben übergegangen auf die Gesamtgemeinde und das betrifft jeden Einzelnen, der jetzt hier heute oder die jetzt hier heute sitzt. Das heißt, diese Beauftragung zu segnen, andere zu segnen, die gilt uns. Vielleicht sieht es nicht so aus, aber ich bin bei so etwas wie jetzt gerade sehr aufgeregt, denn für mich ist das ein ungewohnter Kontext. Gottesdienstlich hat für mich immer ist für mich eine Hemmschwelle. Also im Unterricht habe ich überhaupt keine Aufregung, aber sobald es Gottesdienst heißt, auch wenn es vielleicht das Gleiche ist, hat für mich, da vibriert was und das hat auch was mit Anspannung zu tun. Deswegen habe ich mich von meiner Frau heute segnen lassen, zum Beispiel. Also ich bin mit Gottes Segen hierher gekommen und ihr werdet hoffentlich auch was spüren. Der aaronitische Segen ist ein zentraler Text und er steht, jetzt kommt ein bisschen das Lehrerhafte durch, entschuldigt, 4. Mose 6, 24 bis 26, also 4. Mose 6, 24 bis 26, kann man sich gut merken, dort ist dieser Text zu finden und ich vermute, ihr kennt den Kern dieses Abschnitts, weil er in vielen, vielen Gottesdiensten am Ende des Gottesdienstes zugesprochen wird. Ich lese das einmal vor. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Kindern Israel, zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Also ich bin auch Literaturwissenschaftler. Und das ist einer der wunderschönen Erzählebenen, Verschachtelungen. Ja, Jahwe redet zu Mose und sagt zu ihm: Rede du zu Aaron und seinen Söhnen und sage ihnen, so sollt ihr zu den Israeliten sagen, wenn ihr sie segnet. Erzählebene 3. Und jetzt kommt das, was sie sagen sollen, wenn sie segnen. Und gleich als Hinweis, alles Folgende sind nicht verschiedene Dinge, die angesprochen werden, verschiedene Bereiche, sondern es handelt sich bei allen 6 Aspekten, die jetzt kommen, um den Segen, der auf die Israeliten gelegt werden soll. Das heißt, es sind alles Aspektierungen, inhaltliche Bestimmungen dessen, was passiert, wenn Gott segnet. Der Herr segne dich und er behüte dich. Da haben wir die ersten 2 Segen als Überschrift, behüten als erste Auswirkung. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. So. Also wir haben hier den Textkern stehen und es sind sechs verschiedene Aspektierungen des Segens. Zunächst wird der Segen genannt, Zeile 1, der Herr segne dich. Dann wird eine Ausführung genannt, er behüte dich, die Bewahrung, das Behüten, das Beschützen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, ist eine freundliche Zuwendung, werden wir noch sehen. Er sei dir gnädig, die Gnade. Wir sind in der Karwoche. Die Karwoche ist eine Woche, die verbunden ist mit der großen Güte und Gnade des Herrn, dass er uns Vergebung und Zugang zu Gott verschafft. Und er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr segne dich. Nun ist es so, die Aaroniten legen diesen Segen auf die Israeliten. Oder der Pastor legt am Ende des Gottesdienstes im Auftrag Gottes den Segen auf die Gemeinde. Oder wir segnen im privaten Bereich jemanden durch Zuspruch oder durch Handauflegung im Auftrag Gottes und Gott wirkt. Aber es sind nicht die Menschen, die das aussprechen, die dann bewirken, dass irgendetwas geschieht, sondern es ist der lebendige Gott, der zu diesem Segen den Auftrag gibt. Es ist also nicht eine Kraft, die von einem Menschen ausgeht. Segnen kann ich auch, wenn ich selbst in großer eigener Schwachheit bin. Wenn ich mich in den Auftrag Gottes stelle, dass ich den Segen gebe, dass ich ihn zuspreche, dass ich ihn auf jemanden lege, dann ist es der lebendige Gott, der diesen Segen beglaubigt. Wirksam ist also Gott, der hinter diesem Segen steht, der diesem Segen zu einer Wirksamkeit verhilft, der die Wirksamkeit entfaltet. Und weil dieser Gott ein wirkmächtiger Gott ist, ein lebendiger Gott, ein Gott mit Interesse an unserem Ergehen, an unserer Situation, deswegen wirkt auch dieser Segen in unser Leben hinein. Es gibt einen ganz spannenden Vers übrigens im Jesaja-Buch. Ich weiß die Angabe nicht. Das ist in dem Trostbüchlein irgendwo ab Kapitel 40, wo Segen und Heiliger Geist parallelisiert wird. Und heute früh habe ich mit meiner Frau schon geplant, dass ich, wenn ich mit meinen Verlagsverpflichtungen ab Herbst durch sein werde, als nächstes mich mit dieser Frage auseinandersetzen werde, in einem wissenschaftlichen Artikel, wie hängen denn Segen und Heiliger Geist zusammen? Denn beides sind Segenswirkungen Gottes, der Heilige Geist, wenn ihr das Glaubensbekenntnis durchgeht, ist derjenige, der all das, was Jesus bewirkt hat, in unser Leben hinein zur Umsetzung bringt. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriege, ist das aus dem Lameng jetzt. Also die Kirche ist eine Wirkung. Gott hat die Kirche ermöglicht, Jesus hat die Kirche ermöglicht und der Heilige Geist ist der, der es zur Umsetzung bringt. Auch Gemeinschaft der Heiligen, die in der Kirche passiert, zur Umsetzung bringt. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben, das ist alles Heiliger Geist. Und diese Dinge sind auch Wirkungen des Segens. Es gibt also einen ganz engen inneren Zusammenhang zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und dem Segen, den Gott in unserem Leben bewirkt. Also es ist der Herr, der segnet. Es ist nicht der Pfarrer, es ist nicht der Pastor, es ist nicht der Gebetspartner, die Gebetspartnerin, die spricht mir im Auftrag Gottes einen Segen zu, aber die kann keine Wirkung entfalten. Denn das sind quasi Worte. Aber es ist der lebendige Gott, der segnet. Wenn uns ein Segen zugesprochen wird, dann passiert etwas, weil der lebendige Gott diesen Segen beglaubigt und irgendetwas in unserem Leben macht. Von daher ist für mich einer der schönsten Augenblicke eines Gottesdienstes, wenn ich mich unter den Segen stelle, weil ich dann weiß, da passiert etwas für die Woche. Ja. Völliger Nebengedanke, aber das muss ich schnell sagen. Und noch ein schöner Augenblick, ich war ganz lange in Liebenzell als Professor für Altes Testament und da hat man im Gottesdienst immer gesagt, Sie dürfen sich jetzt wieder setzen. Das war auch für mich immer ein ganz schöner Augenblick, weil ich wusste, jetzt darf ich mich wieder setzen. So, ich liebe Sprachspiel und das habe ich immer gefreut, dass es Punkte im Leben gibt, wo ich mich auch mal wieder setzen darf. So, zurück zum Segen. Der Herr behüte dich. Der Herr behüte dich. Die Bewahrung Gottes ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Segens. Wir brauchen die Bewahrung Gottes. Wir brauchen die im Straßenverkehr. Wir brauchen die in der Kommunikation. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Missverständnisse es in der Kommunikation geben kann. Und plötzlich ist einem jemand sauer über was, was man gar nie gesagt hat. Ja, oder ich sage aus Versehen irgendwas, was ich lieber gar nicht gesagt haben hätte sollen oder wie auch immer. Also wir brauchen Bewahrung wirklich. Was wir tun und was wir lassen, was wir sagen und was wir nicht sagen, wie wir etwas sagen, wie wir Menschen begegnen. Wir brauchen Bewahrung vor übler Nachrede in der Öffentlichkeit, eine Fehlmeldung in der Zeitung und du hast ein Problem als Gemeinde. Wir brauchen Bewahrung der Technik. Wie oft haben wir erlebt, dass Übertragungstechnik funktioniert hat bis zu dem Augenblick, wo man sie gebraucht hat? Und der Teufel weiß schon, wo er ansetzen kann und macht ab und zu mal Störungen in der Technik. Also ich habe einmal, fällt mir gerade ein, in Augsburg war ich Pastor und da habe ich über irgendwie, ausgehend vom Bibeltext, kamen wir auf Okkultismus. Also und dann habe ich was dazu gesagt und genau in dieser Zeit, wo ich diesen kurzen Abschnitt gesprochen habe, war die Tontechnik weg. So und dann ist jemand aufgestanden und ist rausgetappt und alle haben dem hinterher geguckt. Und nachher haben wir diskutiert, was war da eigentlich und wir haben festgestellt, das war eigentlich für die Gemeinde ein ganz wichtiger Punkt und hätte Leute betroffen und die Aufmerksamkeit war volle Hacke weg. Wir brauchen Bewahrung in solchen, also es ist einfach ein Beispiel von Hunderten, wir brauchen jeden Tag Bewahrung. Das Interessante bei Bewahrung ist ja, wir merken sie meistens erst dann, wenn es knapp schief gegangen wäre oder wenn es mal schief geht. Wie viel Bewahrung wirklich passiert, das kriegen wir überhaupt nicht mit. Am Ende von der Predigt ein biblisches Beispiel. Gottes große Bewahrung über Israel und Israel kriegt das selber überhaupt gar nicht mit. Aber Gott guckt da, dass der Schutz über Israel erhalten bleibt. Also Bewahrung als ein Aspekt von Segen. Vielleicht müssen wir auch gleich drüber reden, was, wenn die Bewahrung ausbleibt. Also ist dann der Segen Gottes weg, weil ich dann war mein Glaube zu klein? Das glaube ich nicht. Es gibt auch im Leben von Christen Unglück, wo man sagt, hätte Gott da nicht bewahren können. Also da kann ich viel erzählen von Missionaren, die ums Leben gekommen sind, wo man sagt, wie hat das passieren können? Warum hat Gott da nicht bewahrt? Es liegt nicht daran, dass sie irgendwie gesündigt hätten oder irgendwas oder den Segen nicht in Anspruch genommen hätten, sondern es gibt einfach, es betrifft auch uns als Christen in dieser Welt, Not und Leid, Krankheit, Unglück, Unfall, aber viele, viele Situationen, wo es uns auch nicht betrifft, weil Bewahrung da ist. Und ich habe auch oft erlebt, wenn Leute als Christen schwer krank wurden, dass der Herr ihnen den Glauben und ihr Herz bewahrt hat. oder die Fröhlichkeit bewahrt und sogar in ihrem Leben den Segen vermehrt hat. Als meine Mutter sehr früh krebskrank war und wusste, dass sie nicht mehr lang zu leben hatte, sind durch sie eine ganze Reihe von Menschen zum Glauben gekommen, viel mehr als in ihrem ganzen gesunden Leben zuvor. Also Gott hat ihr da was bewahrt und geschenkt, dass sie den Glauben als Trost behalten hat. Und der Trost war so ausstrahlend in aller Not, die sie erlebt hat und in allen Zweifeln. Aber der Glaube war so ausstrahlend, dass es wieder so viel Segen bewirkt hat. Also Bewahrung Gottes heißt nicht, dass bei uns alles glatt geht, aber dass seine Bewahrung viele Bereiche unseres Lebens betrifft. Jetzt kommt das Nächste. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wir haben in dem aaronitischen Segen zwei Aussagen zum Angesicht Gottes. Die nächste Aussage, er erhebe sein Angesicht auf dich, kommen dann zwei Aussagen später. Die Rede von Gottes Angesicht, dem bin ich mal nachgegangen. Das ist ja eine, man nennt das eine anthropomorphe Aussage über Gott. Wir selber können ja sein Angesicht nicht sehen, aber das ist natürlich eine hochsymbolische Aussage, denn Angesicht, das Gesicht ist das, ist das Wichtigste in der Kommunikation. Und ein strahlendes Gesicht ist eine Freundlichkeit, die in der Kommunikation zum Ausdruck kommt. Ich habe eine Situation von einem strahlenden Gesicht, meine Probepredigt in den 80er Jahren. Da musste ich einmal im Monat in einer Gemeinde predigen im hessischen Hinterland. Und die Leute, das war glaube ich auch noch irgendwie, die Leute haben mich sehr kritisch angeguckt, waren noch sehr müde. Ich war ja auch noch sehr unerfahren und wenig mitreißend wahrscheinlich. Aber da war ein Mann, der saß irgendwo so ziemlich hinten und der hat die ganze Predigt über mich angestrahlt, an dem habe ich mich sozusagen festgehalten. Und der war meine Motivation, nicht frühzeitig Amen zu sagen, sondern meine Predigt tatsächlich fertig zu machen. Das heißt, ein strahlendes Angesicht hat eine Kommunikationskraft. Und wenn vom Angesicht Gottes die Rede ist, dann heißt das, dass er seinen Blick in dem Willen zu einer Kommunikation, zu einem Miteinander mit uns, auf uns richtet. Und hier ist es, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das ist dieses strahlende Angesicht. Vor mir entsteht das Bild einer Mutter, die sich über ihr Kind freut, das spielt und das strahlt, über diesem Kind strahlt. Also mit diesem Aspekt des Segens wird zum Ausdruck gebracht, der Herr lasse seine Freude über dein Leben zum Ausdruck kommen. Der sieht in dir viele Aspekte, die ihn freuen lassen. Wir sind sein Geschöpf. Er freut sich über uns als Geschöpf. Freut sich manchmal über Sachen, die wir machen, nicht so ganz, aber er freut sich über unser Leben. Er freut sich über das Potenzial, was er in uns gesteckt hat und was wir zur Entfaltung bringen. Er freut sich über uns. Das hier ist Freundlichkeit Gottes. Die Freundlichkeit Gottes gehört zum Segen. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was das für ein, vielleicht ist uns das fast schon selbstverständlich, aber dass dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ein Gott ist, der freundlich ist, der in der hinteren Reihe irgendwo sitzt und mich anstrahlt, um in diesem Bild meiner Bellenhausen-Erfahrungen zu reden und der mich damit ermutigt, weiterzumachen. Selbst wenn so viel Widerwärtiges da ist, ja, Gott, der so wohlwollend mit großer Freundlichkeit, Menschenfreundlichkeit in mein Leben hineinspricht, ist die größte Ermutigung für Leben und Dienst, für den Einsatz in der Gesellschaft, in der Politik. Also dieses Wohlwollen, was uns begleitet, ein Wohlwollen. Ein Wohlwollen ist ja auch, ich sage jetzt mal ein bisschen menschlich, ein Wohlwollen ist auch, dass man sagt, okay, da ist jemand, der ist vielleicht nicht so ganz die optimale Person, aber mit Wohlwollen ja, der kriegt das schon hin. Und mit dieser Einstellung, ihr kriegt das schon hin, ihr macht es schon ganz gut. Ich spiele jetzt mal, wie wenn ich Gott wäre. Ich weiß, Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, böse von Jugend auf, das hatten wir schon mal durch, da bei der Sintflut und so. Aber ich habe mich entschieden, es geht trotzdem weiter. Und abgesehen von diesem bösen Dichten und Trachten, für das ich ja diese durch Jesus und das Sterben am Kreuz die grundsätzliche Lösung habe, ihr macht es schon ganz gut. Das ist ein Wohlwollen. Er will uns wohl. Das ist wirklich Ermutigung für Leben und Dienst. Der Herr sei dir gnädig. Ach, wir sind sehr angewiesen auf Gnade. Man könnte viel drüber sagen. Wir brauchen viel Gnade. Wir gewähren sie nicht so gern. Wir gewähren sie nicht so gern den anderen. Aber wir selber merken schon immer wieder, wir sind angewiesen auf Gnade. Tatsächlich, in seinem segnenden Handeln möchte uns Gott Gnade gewähren. Neuanfang, Wiederherstellung, Vergebung. Gnade ist auch, also manche Sachen, die wir kaputt machen hier im Leben, sind nicht reparabel. Gnade ist auch, dass Gott sagt, ich mache jetzt trotzdem mit dir weiter. So als Alttestamentler hat man ja sehr viele mit Erzählungen des Alten Testaments zu tun. Wenn man die Erzelternerzählungen von den großen Glaubensvätern liest, also es wird einem manchmal übel. So viel Irrungen und Wirrungen. Aber Gott sagt, ist für mich kein Problem, also ist nicht gut, was gelaufen ist, ist für mich aber kein Problem, Anknüpfungspunkte zu finden, durch meine Gnade einfach eine Segensgeschichte weiterzumachen. Und dann gibt es diese lebensgeschichtlichen Brüche in unserem Leben, wo wir sagen, kann Gott jetzt mit mir überhaupt noch irgendetwas weitermachen? Ja, er kann. Vielleicht anders. Es geht anders weiter, aber er kann. Er wird Geschichte weiterschreiben, weil er ein gnädiger Gott ist. Es ist, Gott sei Dank ist er nicht einer, der Sachen unter den Teppich kehrt, denn da hätten wir dann auch wieder ein Problem. Es gibt so viel, also Gott ist ein Gott, der schon genau guckt und der sieht, wie viel Unrecht geschieht und dem das nicht egal ist. Und dieses Unrecht, das tut er auch nicht einfach auf die Seite schieben. Aber es gibt sowas wie Vergebung und es gibt Neuanknüpfungspunkte und er findet Wege, Geschichten weiterzuschreiben, auch wenn vieles schiefgelaufen ist im Leben. Das ist ein gnädiger Gott. Vielleicht so viel zu dem. Ihr merkt mal, wir könnten weiter darüber reden. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Ich habe mal nachgeguckt, es gibt eine Formulierung, die das Gegenteil bedeutet, nämlich sein Angesicht senken. Sein Angesicht senken, das heißt, man kann jemandem nicht in die Augen gucken. Und dass es, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, spricht Gott mit ihm und sagt, warum senkst du dein Angesicht? Der Kain kann Gott nicht mehr in die Augen gucken. Hier ist von den Augen Gottes die Rede, die uns anschauen, und zwar auf Augenhöhe. Er erhebt sein Angesicht auf uns. Er schaut uns auf Augenhöhe an. In Jesus kommt er uns ganz nah auf Augenhöhe. Natürlich bleibt er der große, souveräne Gott. Aber diese Selbsterniedrigung ist doch so, dass er uns so begegnet, dass wir direkt mit ihm reden dürfen, in Kontakt sein dürfen, Beziehungen haben dürfen. Ja, meine Lieblingsperson aus der Kirchengeschichte, eine meiner Lieblingspersonen ist der Graf Zinzendorf. Zinzendorf, der die Losungen ins Leben gerufen hat, in der heute, meine Frau hat mir heute den griechischen Neutestament-Text vorgelesen, da kommt Eulogia vor, und das heißt segnen, preisen. Ja. Und dieser Zinzendorf, der hat von klein auf mit Jesus gesprochen wie mit einem Freund. Genau, das habe ich in meinem Leben auch so erlebt. Neulich hatte ich ein Gespräch mit anderen Theologen und war völlig erstaunt, dass andere Leute das so nicht, manche andere Menschen das so nicht kennen. Für mich ist es so selbstverständlich geworden, dass ich mit Jesus rede wie mit einem Freund und sogar für einen verlorenen Terminkalender bete, was die anderen gesagt hätten, da würden sie Gott nie mit belasten, aber ich habe den neulich nicht gefunden und habe gesagt, lieber Herr, wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe, dann zeig mir, wo es ist. Und dann habe ich die Schublade gesehen und aufgemacht, da lag er. Also dieses Gespräch hat wirklich Alltagsbezug den ganzen Tag über. Genau, das habe ich von Zinzendorf und von meinem Großvater gelernt. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und das ermöglicht er auch, das ermöglicht dieser Segen, denn wir können zwar Gott nicht sehen, aber die Kommunikation, das heißt, das ist eine Kommunikationsaussage, dass er uns so begegnet, dass wir mit ihm jederzeit reden können. Und dieses Nichtsehen können wird dann im Himmel eines Tages aufgehoben werden. Der Herr gebe dir Frieden. Der Herr gebe dir Frieden. Frieden ist ein großes, großes Wort. Und Frieden ist auch in dieser Welt immer bruchstückhaft. Immer. Aber in der Interimszeit, in der wir uns befinden, bis für uns in der Ewigkeit wirklich dieser Shalom zur kompletten Durchsetzung kommt, können wir Gottes Frieden erleben, immer wieder bruchstückhaft, teilweise, aber immerhin. Dieser Frieden Gottes betrifft viele Lebensbereiche, eigentlich alle Lebensbereiche. Also Shalom, ich überlege gerade, wie viel ich dazu sage noch. Es gibt ich habe die Erzählung von David und Batseba ausführlich behandelt in meiner Doktorarbeit, habe mich 7 Jahre damit beschäftigt. Und da gibt es eine ganz interessante Stelle. Und zwar kommt da der Feldherr Joab zurück, der wird von David zurückgerufen. Sorry. David sendet dem Joab einen Befehl, es tut jetzt nichts zur Sache, und Joab schickt einen Boten zu David. Als der Bote in Jerusalem ankommt, dann befragt David ihn, wie es denn im Krieg läuft und wie es den Soldaten geht und wie es dem Joab geht. Und im hebräischen Text heißt es, er fragt nach dem Shalom des Kriegs, nach dem Shalom des Volks und nach dem Shalom Joabs. So, es gibt einen Shalom des Kriegs, das wollte ich damit sagen. Das heißt, Shalom ist nochmal was anderes als eigentlich unser Wort Frieden, denn es gibt keinen Frieden des Kriegs. Also kein Frieden im Kriegsgeschehen, sondern die Frage, läuft es im Großen und Ganzen gut? Shalom ist, läuft es im Großen und Ganzen gut? Sind die Sachen in Ordnung? Wenn jemand was gestohlen wurde, dann muss es ersetzt werden mit bisschen mehr. Das ist Shalom, das ist eine Ersetzung. Dass es im Großen und Ganzen wieder stimmt. Und ich glaube, so erleben wir das auch. Ja, Gott wirkt in unserem Leben, sodass es im Großen und Ganzen passt, im Gesamtpaket. Und da, wo unsere Reibungsflächen ist, da kann er den Shalom in unsere Einstellungen geben, dass wir sagen, okay, es ist jetzt nicht ganz optimal, aber im Großen und Ganzen, ich kann damit leben mit Gottes Hilfe. Auch das ist Shalom. Also der Friede heißt nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern der Friede heißt, dass Gott Lebensmöglichkeiten gibt, dass wir im Großen und Ganzen da zurechtkommen. Auch Jesus verspricht nie, dass unser Leben reibungslos wird, reibungsfrei wird, sondern Jesus verspricht, dass er dabei sein wird. Ja, als der Friedensbringer. Und wenn er dabei ist, dann wird es auch im Großen und Ganzen klappen. Dann haben wir Shalom. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann, erleben wir Shalom. Wir erleben auch Möglichkeiten, die über unsere eigenen Begrenzungen hinausgehen, sodass wir im Großen und Ganzen, also ich halte mich mal fest, in diesem Großen und Ganzen läuft das dann durch die Hilfe Gottes, durch den Shalom Gottes. Den Shalom brauchen wir in unseren Familien, brauchen wir in den Gemeinden. Also es gibt viele Beispiele, wo man merkt, wo es überall hakt. Und wir brauchen einfach wirklich Gottes Eingreifen, auch manchmal übernatürlich Shalom, wenn es hakt. Ja, ich kenne Gemeindesituationen, da redet eine Person nicht mit der anderen, nicht weil die was gegeneinander hätten, sondern weil die Großeltern irgendwann gemeinsam in der Gemeindeleitung saßen und sich verstritten hatten. Darum ist ganz klar, die eine Familie darf traditionell nicht mit der anderen Familie reden. Was hilft da? Da hilft nur, dass man einfach den Shalom Gottes, diesen Segen auch wirken lässt und sagt, jetzt ist auch mal gut. Also es ist nicht in Ordnung, dass wir jetzt zwei Generationen später immer noch so handeln, als wären wir 1955. Okay. Gebe dir Frieden. Die Ausleitung dieses Textes heißt, so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Also wenn wir das zusprechen, dann sind es von uns, wenn wir einen Segen zusprechen, ich weiß nicht, wer jetzt am Schluss des Gottesdienstes, wahrscheinlich Andreas Schäffer, den Segen Aurelia, den Segen uns zuspricht, dann sind es nicht nur die Worte, die sie spricht, sondern dann ist es beglaubigt durch Gott, denn sie sagt das und damit legt Gott seinen Segen und auf uns. Es ist Gott, der segnet, Gott, der etwas tut, Gott, der nachwirkt und wir werden es die ganze Woche spüren, wenn wir sensibel dafür sind. Jetzt komme ich noch zu einem wichtigen Punkt zum Abschluss. Dass Segen kein Automatismus ist. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, dann machen wir das als festen Ritus. Wir lassen uns segnen und dann läuft die Sache schon. Ich möchte ein biblisches Beispiel aufzeigen, wie Segen kein Automatismus ist. Und zwar wenige Kapitel, nachdem wir die Beauftragung zum Segen in Kapitel 4. Mose 6 haben, an die Aaroniten, sehen wir ein gesegnetes Volk. Und dieses gesegnete Volk, das befindet sich in den Ebenen Moabs, also quasi an der Ostseite des Jordans, an der Nordspitze des Toten Meers. Dort haben sie sich gelagert und es bekommen die Moabiter Panik. Und der Moabiter König Barak, der lässt einen weißen Mann, einen Magier aus dem Osten kommen, den Bileam. Bileam, auch wenn mein Jungscher Leiter mir das so verklickern wollte, ist kein wirklich biblischer Prophet, sondern Bileam ist ein Magier. Und dieser Magier soll für viel Geld einen Fluch über Israel legen, weil die Moabiter merken, solange Israel gesegnet ist, können sie kriegerisch nicht gegen Israel vorgehen. Das heißt, dieser Segen muss aus ihrer Sicht geschwächt werden, indem sie verflucht werden. Und das Wort verfluchen hat was zu tun mit leicht machen. Das heißt, Segen hat was mit Gewicht, Gewichtigkeit, Standfestigkeit zu tun. Und wenn etwas verflucht ist, dann ist das Bild dafür das Spreu, was im Wind verfliegt, wie in Psalm 1. Die nicht im Wort Gottes gegründet sind, sind wie Spreu, die im Wind verfliegen. Das ist ein Bild für Fluch. Die sind leicht und da kommt nur ein bisschen Windstoß und dann zerstiebt alles. Das heißt, die Israeliten sind so standfest durch den Segen Gottes, dass der Balak sagt, wir müssen da die Dimension der unsichtbaren Welt einschalten, diese Festigkeit Israels im Segen Gottes gegründet sein, das müssen wir aufheben und da muss jemand her, der es verflucht. Und jetzt könnt ihr mal nachlesen, der macht und tut siebenfach dies und siebenfach das und Ritus hin und her, funktioniert aber nicht und kommt zu dem Ergebnis, was der Herr gesegnet hat, kann ich nicht verfluchen. Er kann einfach nicht. Ich kann euch sagen, es gibt Machenschaften. Viele wollen gern, dass christliche Gemeinden geschwächt werden. Wenn wir unter Gottes Segen stehen und bleiben, können die uns nichts anhaben. Wir als Familie haben auch schon erlebt, gegen uns wurde gezaubert. Wir wissen das nachweislich. Also Schwager, Schwägerin waren bei Guarani in Südbrasilien und die Zauberer im Ort haben auch gesagt, wir zaubern gegen euch. Wir haben das auch gespürt, aber es konnte uns grundsätzlich nichts anhaben, weil wir uns unter Gottes Segen gestellt haben. Der Bileam, das ist das Tragische, kriegt die Israeliten dann doch irgendwann durch Verführung. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo die Israeliten den Segensbereich Gottes, den guten Bereich Gottes verlassen haben und sich doch auf Kulte, die Bileam mitgebracht hatte, eingelassen haben, was Israel geschwächt hat, wo sie den Bereich des Segens verlassen haben. Das heißt, der Segenszuspruch, der braucht auch eine Antwort und ein Drunterbleiben unsererseits. Wir können nicht sagen, wir lassen uns segnen und dann tun wir, was wir wollen. Ich denke gerade, ja, im Zweiten Weltkrieg hat man Bomben gesegnet und hat sie dann zur Vernichtung. Das geht nicht. Wenn wir den Segen empfangen, dann heißt es auch, das ist für uns ein Auftrag, eine Verpflichtung. Die Bibel redet auch viel von Ethik, von Antwort dessen, was Gott uns vorbereitet hat, dass wir in diesem Segensbereich bleiben. Abschluss. Segen auf Hebräisch heißt Beracha. Beracha. Und Glück heißt Haslacha. Beracha u Haslacha ist ein hebräischer Segensgruß. Segen und Glück. Haslacha u Beracha, so rum sagt man. Glück und Segen. Jiddisch heißt es Hasloche u Broche. Und die deutschen Verhörer, also man hat jüdische Mitbürger, als wir noch viele hatten in Deutschland, beobachtet, die haben immer Hasloche u Broche gesagt und man hat schon gemerkt, die meinen da was Gutes damit. Man hat sich nur gewundert, weshalb die, wenn die was Gutes meinen, immer Hals- und Beinbruch sagen. Hasloche u Broche, Hals- und Beinbruch. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Hals- und Beinbruch. Ich wünsche euch die Wirksamkeit Gottes durch seinen Segen und sein das von ihm hergestellte Glück in eurem Leben. Und ihr könnt euch darauf verlassen, unser Herr ist ein wirksamer Gott, wirkmächtiger Gott, der großes Interesse an euch, an uns hat und in uns wirken möchte.